Können Sie sich vorstellen, dass Sie zu acht in einem Zelt ohne Sessel, ohne Tisch, ohne Privatsphäre leben? Nein, und doch Realität. In Karatepe, einem Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland, leben derzeit 7500 Personen, obwohl das Camp nur für ein Drittel der Menschen ausgerichtet ist. Dort herrschen unglaublich schlechte hygienische Zustände, Aggressivität und Hoffnungslosigkeit für Menschen aus den afrikanischen Ländern, berichtet uns die oberösterreichische Psychologin und Psychotherapeutin Magistra Brigitte Fischerlehner. Hören Sie in diesem Podcast, wie der Versuch aussieht, das Trauma verzweifelter Familien und junger Männer zu lindern und warum Ihrer Meinung nach die Politik der Europäischen Union in diesem Projekt scheitert. Ein Podcast, der unter die Haut geht.
Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
In unserer Podcast-Folge haben wir heute eine Besonderheit, nämlich die erste Frau als Interviewgast vor dem Mikrofon. Magistra Brigitte Fischerlehner ist ausgebildete Psychologin und Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis in Wartberg ob der Eist. Servus Brigitte.
Hallo Klaus, grüß dich.
Schön, dass du bei uns bist.
Danke.
Brigitte, die Leidenschaft, anderen zu helfen, liegt dir im Blut und du bist erst kürzlich im April dieses Jahres als ehrenamtliche Mitarbeiterin eines medizinischen Versorgungszentrums in Lesbos in Griechenland zurückgekehrt. Genauer gesagt warst du im Flüchtlingslager Karatepe, quasi dem Ausweichlager von Moria, welches ja beim Brand 2020 vollkommen zerstört wurde. Warum sucht man eigentlich freiwillig so einen Ort auf?
Interessante Frage. Ich glaube, es war genau das, dass ich gedacht habe, ich kann es fast nicht mehr aushalten, diese Nachrichten, die es da immer wieder gibt. Also die Berichte, die ich immer wieder mitgekriegt habe, die Bilder von den Kindern, die Bilder von den Familien. Und gleichzeitig ist es so, dass ich einen Beruf habe, wo ich mir gedacht habe, da kann ich vielleicht irgendeine ganz eine Kleinigkeit sozusagen mithelfen, dort für ein paar wenige Menschen, denen ich dort begegnen kann, vielleicht eine Spur Zuversicht geben. Und es hat zwei Punkte gegeben, die mich dann total ermutigt haben. Und das war das eine, die Berichte von der Katharina Stemberger und ihrem Verein Courage, den sie dann auch in Ö1 vorgestellt hat, die so ganz berührende Geschichten gebracht hat und so gezeigt hat, dass es sehr wohl möglich ist, in gewisser Weise dort Hilfe zu leisten. Und das andere waren die Mahnwachen am Domplatz, die für mich so waren, dass ich mir gedacht habe, okay, da war ich ab Jänner eigentlich fast jeden Samstag dort. Und es ist immer mehr der Wunsch gewachsen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte gern meine Fähigkeiten, die ich habe, und meine Arbeit, die ich da ja auch mache, wirklich dort vor Ort zur Verfügung stellen. Und habe dann über die Mahnwachen, die Sabine Sommerhuber kennengelernt, der Psychotherapeutin aus Niederösterreich, wo ein Text vorgelesen wurde. Und der war dann, die ist auch Psychotherapeutin für Familien und Kinder. Und da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt die Möglichkeit, dass ich einfach mal schaue, ob das eine Möglichkeit für mich auch ist, zu unterstützen und zu helfen.
Ja, bist genau. Du da über den Verein gemeinsam in Gallenkirchen, wo du ja auch engagiert bist, sozusagen dazugekommen?
Da dazu nicht, sondern das war wirklich meine Eigeninitiative, aber mein Verein hat mich natürlich total unterstützt dann, also im Sinn von emotional und auch indem dass wir dann im Vorfeld, also zuerst war es so eine ganz persönliche Entscheidung und unser Verein gemeinsam in Gallenkirchen, den es ja seit 2015 gibt und wo man also eben damals geflüchtete Menschen bei uns in Gallenkirchen aufgenommen haben und die wirklich jetzt unsere neuen Bürgerinnen und Bürger sind, was auch sehr gut läuft in Gallenkirchen. Und da sind wir eben immer noch eine fixe Steuerungsgruppe und die haben wir dann einfach auch positiv unterstützt und dann auch sind Spenden gesammelt worden, auch im Vorfeld schon und während dem, wo ich unten war, wo ich auch sehr, also es war total schön, auch die Gallenkirchener Bevölkerung und Umgebung, also wir sind ja mit dem Verein Ziel zusammen in Engerwitzdorf leben, da gibt es ja auch einen Flüchtlingsverein hat es gegeben und wir sind ja jetzt zusammengeschlossen seit einem guten Jahr und wo auch die Unterstützung ganz so groß war, dann auch, dass ich unten einfach auch, dass wir jetzt unten auch Projekte unterstützen können praktisch.
Genau. Was hat dich bewogen, deine Arbeit in der Praxis im Mühlviertel kurzfristig ruhen zu stellen, um nach Lesbos zu gehen?
Ja, es ist ja nicht nur meine Praxis in Wartberg, ich bin ja auch Mitarbeiterin im Diakoniewerk in Gallenkirchen, also im Therapiezentrum. Und das heißt, dort musste ich auf Urlaub gehen sozusagen und meine Praxis, es war wirklich so diese, wie so eine innere Stimme, ich möchte das machen, ich möchte was tun, ich möchte auch schauen, was für Möglichkeiten haben wir von hier oben. Also das eine ist die Arbeit unten, aber das andere ist, was kann ich auch jetzt hier oben tun? Und ich habe so das Gefühl gehabt, nur wenn ich es wirklich auch gesehen habe und wenn ich mir wirklich auch selber auch ein Bild gemacht habe, was gibt es für Möglichkeiten? Und wirklich so, es war wie so ein, fast ein bisschen so wie ein innerer Ruf, das möchte und das mache ich jetzt. Und das andere war natürlich auch, dass es eine Möglichkeit ist, im Ausland zu arbeiten, ohne dass ich jetzt, also dass das über Medical Volunteers möglich war, dass ich nur für einen Monat gehe, weil ich habe mich schon auch früher schon öfter erkundigt, zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen. Da ist es so, dass man einfach auch längere Zeit den Aufenthalt planen muss oder auch für längere Zeit dort sein muss, was auch verständlich ist bei so großen Projekten. Dort in der Mental Health Clinic auf Lesbos für Medical Volunteers ist es tatsächlich möglich, wenn ich einen Grundberuf habe, der dort auch passend ist, sozusagen, dass ich unmittelbar einsteigen konnte und wirklich die 4 Wochen arbeiten und also das heißt, ich habe da nicht lange Anlaufzeit gehabt, also mit Ausnahme von der Quarantäne.
Nach Berichten zufolge leben in Kara Tepe ca. 7.500 Menschen in einem Lager, das aber nur für 2.500 Menschen ausgerichtet ist. Und wenn man bedenkt, dass nur einmal so viele Menschen auf der gesamten Insel leben, was ist da eigentlich der Grund, warum so viele Menschen dort leben müssen? Und wer lebt dort? Sind es Kinder, sind es Familien, sind es Jugendliche?
Ja, es ist tatsächlich so, wie es du jetzt geschildert hast. Also es ist ja nach dem Brand von Maria ist eben Kara Tepe eröffnet worden. Es gibt ein Kara Tepe 1 und ein Kara Tepe 2. Das eine ist das große Lager, wo wirklich Menschen, du hast gefragt, wer dort sind. Also es sind Menschen aus Afghanistan, momentan großteils aus Afghanistan, Syrien, aus dem Irak und viele aus dem Kongo. Das sind so die hauptsächlich die Länder und es sind sehr, sehr viele Familien, sehr, sehr viele Kinder und schon auch eine große Zahl von jungen Männern, muss man jetzt mal sagen, so zwischen 16 und 35, auch aus den verschiedensten Ländern. Alle diese Länder sind wirklich von Terror oder Krieg wirklich schwerst betroffen. Das heißt, die Menschen sind geflüchtet aus schrecklichsten Umständen. Also ganz viele furchtbare Erlebnisse und Geschichten berichtet bekommen. Mhm. Und die sind jetzt, du hast gefragt, wieso sind dort so viele oder wer sind das? Also jetzt ist seit Monaten, wahrscheinlich auch bedingt durch Corona, sammeln sich immer mehr Leute an. Sie durften zum Teil nicht weg, dürfen nicht weg. Und dazu kommt natürlich, dass unsere Regierungen, also Österreich, Deutschland, das wissen wir eh sozusagen, einfach auch die EU-Regierungen sozusagen mittlerweile wirklich einen Aufnahmestopp gemacht haben tatsächlich. Und dadurch sind ganz viele Leute mussten auf den Inseln bleiben, obwohl sie seit Monaten positiven Bescheid haben, dass sie dass sie normalerweise das Recht schon hätten, einen Pass zu kriegen, Dokumente zu kriegen und weiterzureisen.
Wie könnte man deiner Meinung nach diese Flüchtlingsströme im Vorfeld schon verhindern oder zumindest besser kontrollieren?
Das ist natürlich jetzt eine hochbrisante Frage oder eine hochpolitische Frage. Natürlich, das ist völlig klar, dass es zuerst einmal in den Ländern natürlich, Friedensarbeit wäre, denke ich, von allen Seiten notwendig. Auch dass EU, also auch von europäischer Seite, viel, viel stärker notwendig wäre, vermutlich auch in den verschiedensten Staaten behilflich zu sein, Friedensarbeit zu machen. Gleichzeitig wissen wir natürlich gerade im Nahen Osten oder so, wie hochkomplex dort natürlich die politischen Situationen sind. Das andere ist, dass man natürlich, dass die Menschen illegal sozusagen flüchten müssen, dass die gar keine andere Möglichkeit haben, als über irgendwelche verbotenen Grenzen zu fliehen sozusagen. Dadurch ist es natürlich auch hochgefährlich, was den Menschen da natürlich auch die Strecke von ihrem Land bis überhaupt nach Griechenland zu kommen. Aus meiner Sicht müssten wirklich ganz andere Absprachen gemacht werden, dass wirklich, also ich denke, Flucht aus einem Land ist ein Menschenrecht. Also es werden den Menschen wirklich die Rechte abgesprochen. Also es passieren schreckliche Dinge dort in der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Nacht für Nacht, das kriegt man unten auch mit, dass es diese Pushbacks gibt. Man kriegt es in der Früh, sieht man die Schiffe wieder herankommen, die in der Nacht die Menschen aus den Schlauchbooten aufs Schiff genommen haben, wieder zurückbringen und ungefähr 10 Kilometer vor der Türkei wieder ins Meer setzen. Da sind Familien drauf, da ein Schiff zum Beispiel ist einmal angekommen, ein Schlauchboot, während ich unten war, da waren 35 Menschen drauf auf einem so einem kleinen Schiff. Und davon waren 17 Kinder unter 8 Jahren. Alleine das, dass man den Menschen dem aussetzt, diesen gefährlichen Fahrten, also natürlich, ich weiß die Lösung auch nicht, wie es möglichst jedenfalls Tatsache ist, dass es unmenschliche Verhältnisse sind und dass sie aus meiner Sicht schon die Regierungen zusammenschließen müssten und sagen, okay, wie können wir diesen Menschen behilflich sein, die da auf der Flucht sind.
Was war so dein erstes persönliches Erlebnis oder Eindruck, wie du dort angekommen bist, wie du das erste Mal in dieses Lager gekommen bist, was hast du da empfunden? Mhm. Was hat dich da persönlich bewegt?
Wir durften nicht direkt im Camp arbeiten. Unsere Klinik, das ist eigentlich eine Holzbaracke sozusagen, ist so 300 Meter Luftlinie weg vom Camp, auf einem Hügel oben, auf dem Gelände von One Happy Family. Das ist auch eine NGO, eine Schweizer NGO, die sich zum Ziel gemacht haben, dass sie in der Nähe des Camps eine Möglichkeit schaffen praktisch, wo die Menschen hinkommen können, wo es zum Beispiel ein Bazar gibt, wo sie sich Sachen holen können, wo es einen Raum für Frauen gibt, wo sie sich zurückziehen können, wo es einen Gymnastikraum gibt für junge Leute und so und eben unter anderem diese Mental Health Klinik. Und direkt ins Camp dürfen nur ganz, ganz wenige Leute rein. Also dürfen von den NGOs, dürfen dort nur von UNHCR, von Ärzte ohne Grenzen und von Medical Volunteers, die Ärztinnen und Ärzte, die dürfen auch drinnen sein, die haben die Ambulanz drinnen. Alle anderen NGOs sind heraus. Jetzt ist es so, dass während Corona die Menschen dort nur 4 Stunden in der Woche überhaupt heraus dürfen. Also das heißt, das hat sich auch alles verändert. Das heißt, zum Beispiel das Gelände von One Happy Family ist momentan fast vereinsamt sozusagen, weil die Leute ja nur ganz wenig Zeit raus dürfen. Mein allererster Eindruck war wirklich so, ich komme auf dieses Gelände, sehe diese Mental Health Clinic sozusagen, also die Holzbaracke, und das andere war, ich habe ja im sogenannten Children Support gearbeitet, also in dem Unterstützung für traumatisierte Kinder, und die haben das so gestaltet, dass es dort einen Regenbogen gibt, so einen Holzregenbogen, wo man durchgeht, durch einen Kräutergarten und dann in so ein Gartenhaus. Und dort haben gerade, da war gerade die Kindergruppe heraus. Also wo,
das heißt, das war auch dein Aufgabenbereich, Kinder und Jugendliche zu betreuen und seelisch zu unterstützen.
Genau, sozusagen erste Hilfe für traumatisierte Kinder und deren Eltern sozusagen. Also mein Teil war verstärkt Elternarbeit, weil ich ja natürlich nur so kurz dort war und dadurch nicht irgendwie jetzt nähere Beziehungen im engeren Sinn zu therapeutische Beziehungen zu Kindern aufgenommen habe, weil das ja ganz schwierig ist, wenn da Menschen auftauchen und 3 Wochen später oder 4 Wochen später wieder verschwinden. Also ich habe schon natürlich Kontakt hatte, Gespräche, Erstgespräche und so weiter mit Kindern und Eltern, aber jetzt nicht einen längerfristigen therapeutischen Kontakt. Mhm. Und diese Kindergruppe, das hat mich so berührt, man sieht da runter. Da sieht man auf das große Lager runter, also die Zelte. Ich habe gewusst, was für Elend dort ist und habe heroben sozusagen diese, was später dann auch Kinder und Eltern mehrmals gesagt haben, hier ist es ein bisschen wie, also wie eine Insel oder wie etwas, ach, wie froh sind wir, ein paar Stunden aus dem Gefängnis heraus zu sein. Sozusagen. Mhm. Und da hat man so durch einen Zaun sozusagen das Lager unten gesehen und heroben dieser Kräutergarten und diese, das hat mich unglaublich berührt.
Wie funktioniert eigentlich die Kooperation unter den Hilfsorganisationen und NGOs untereinander? Wie hat das funktioniert?
Ja, also ich war erstaunlich gut. Also es gibt unendlich viele verschiedenste NGOs und ich habe natürlich nur einen Bruchteil kennenlernen können. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass zum Beispiel die Ambulanzen, die medizinischen Ambulanzen, die im Camp arbeiten, sehr gut zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den NGOs hier oben. Oder dann hat es italienische NGO gegeben, die schon in Moria und auch jetzt unten Schulen organisieren, wo es da dann wiederum, wenn die auf Kinder stoßen, die schwere seelische Probleme haben, die werden wieder zu uns raufgeschickt und so. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das relativ gut funktioniert. Und es ist wirklich, das hat mich auch sehr berührt, neben dem, dass ich so ganz, ganz viele schreckliche Erlebnisse erfahren habe, habe ich gleichzeitig ganz eine große, also so viele Menschen kennengelernt, die mit einem unglaublichen Engagement und einer Freude und auch so einem Menschen, also der Liebe zu den Menschen, die dort sind, einfach arbeiten und das habe ich schon recht gut empfunden.
Medienberichten zufolge kommen ja oft die Hilfsgelder nicht dort an, wo sie hingehören, nämlich zu den Menschen. Ja. Kannst du das bestätigen? Absolut. Oder anders gefragt, was könnten Non-Profit-Organisationen tun, dass die Spenden bzw. Hilfsgelder wirklich dort ankommen, wo sie hingehören, nämlich zu den Menschen?
Also, was ich bestätigen kann, ist, dass das Geld, das die Griechenland, das offizielle Griechenland, kriegt 35 Euro pro Person, pro Flüchtling, pro Tag von der EU sozusagen. Und das Lager ist dermaßen, also es ist ausgestattet mit nichts sozusagen. Also die Familien leben, also die Zelte für 2 Familien zum Beispiel sind etwa 15 Quadratmeter groß. Da leben 2 Familien, das heißt 4 Erwachsene und 3 bis 9 oder 10 Kinder, ohne Sessel, ohne Tisch, ohne Bett, ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne Essraum, ohne Rückzugsraum. Schrecklichste hygienische Bedingungen. Also weil du auch gefragt hast, wie es ist, wenn man dann drinnen ist. Also ich habe zwar nicht drinnen gearbeitet, war aber mehrmals unten, weil man einfach auch aus verschiedensten Gründen immer wieder einfach auch unten was zu tun gehabt haben praktisch. Also das heißt, es ist sichtbar, es gibt so gut wie keine hygienischen Bedingungen, die Essensverpflegungen, das alles ist minimalst, wirklich. Also und wo dieses Geld hinkommt, ist wirklich eine große Frage. Also wo wird das verwendet sozusagen? Jedenfalls nicht dort, dass die Camps so ausgestattet werden können, wie es nötig wäre, wie es menschenwürdig wäre. Angeblich ist ja auf Chios zum Beispiel oder auf mehreren anderen Inseln noch schrecklicher.
Gibt es dort vor Ort so eine Art Hauptorganisation, wo die Ansprechpartner sind? Oder?
Ja, also es ist schon, also du meinst jetzt von den freiwilligen Organisationen?
Nein, oder? Ich meine jetzt, wenn das Geld überwiesen wird an die griechische Regierung, wie geht das dann weiter?
Also an sich ist es schon so, dass UNHCR eigentlich vor Ort ist und die griechische Regierung das viel mit UNHCR macht. Da habe ich einfach auch zu wenig Einsicht, wie das dann wirklich geklappt. Es war zum Beispiel so, dass es eben dieses Karatepe 2, das kleinere Lager, das ist, da waren während der Zeit, in den ersten zwei Wochen, wo ich dort war, haben dort etwa 500 bis 600 Menschen gelebt, die, also vulnerable Menschen, ältere Menschen, Familien, die aus irgendeinem Grund nicht im großen Camp leben konnten. Dieses Camp war wirklich so ausgestattet, wie man sich's wünschen würde. Also wirklich mit Containern, mit Strom, mit einer Heizung und so weiter, mit guter Versorgung. Das wurde einfach von heute auf morgen, an einem Samstagmorgen, um 5 in der Früh plötzlich, ist die Polizei und Soldaten vor denen gestanden und haben gesagt, dieses Camp wird jetzt geräumt. Das war wirklich ganz schrecklich. Also einige Leute, die da drinnen gewohnt haben, haben uns zum Beispiel, also NGOs, ich habe zum Beispiel um 6 in der Früh an diesem Samstag eine SMS gekriegt von einem jungen Translator, der bei uns gearbeitet hat. Uns heißt in dem Fall Medical Volunteers. Es steht die Polizei vor unserer Tür, der hat drei Kinder gehabt, ein Baby unter anderem, und haben gesagt, ihr müsst in den nächsten zwei Tagen müsst ihr dieses Camp verlassen. Diese Familie ist zum Beispiel dann am Sonntagabend einfach nach Athen geschickt worden. Dieser Teil des Camps ist auf dem Grund von Mytilene, also ist die Hauptstadt von Lesbos, und der Bürgermeister und die Regierung von, also das Magistrat sozusagen von Mytilene, hat entschieden, sie brauchen jetzt diesen Grund und sie tun den nicht mehr weiter. Also wahrscheinlich ist das eh schon von längerer Hand geplant gewesen, aber die Menschen sind dann sozusagen einfach mehr oder weniger rausgeschmissen worden und halt dann rüber verlagert worden. Und ist einfach geschlossen worden. Und das sind Bedingungen, das glaubt man hier oben fast nicht. Vielleicht nur ganz kurz zu dem, wo sind die Hilfsgelder? Es ist schon sehr spannend, dass im Winter ja in Österreich immer gesagt worden, Österreich hätte unten eine Tagesstätte für Kinder gemacht. Die war für mich nicht zu finden. Es hat ja dann im Winter eher bei mir geheißen, okay, die Zelte sind noch nicht angekommen und ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls steht es bis heute nicht.
Der Einsatz für ein menschenwürdiges Leben ist ja auch ein Auftrag der katholischen Männerbewegung. Was könnte eine Organisation wie die KMB für die Verbesserung der Flüchtlingssituation tun?
Also das eine ist, glaube ich, wirklich immer und immer wieder hinzuweisen, zu sagen, was passiert dort wirklich, sich wirklich zu trauen, hinzuschauen, was passiert dort, wie sehr werden dort dem wirklich Menschenwürde und Menschenrechte mit Füßen getreten. Das einerseits aufzuzeigen, hinzuweisen, auch die Regierungen auf, also nicht nur jetzt unsere, sondern insgesamt auch die Regierungen aufzufordern, zu sagen, okay, wie schaut einerseits Friedensarbeit aus und andererseits, wie kann man diese Menschen aus diesem Elend herausholen? Wie können wir als Österreich sozusagen auch, oder Pfarren, also wenn du jetzt fragst nach Männerbewegung, also ich glaube sehr wohl, dass, was ja ganz viel passiert ist jetzt in den letzten Monaten, dass direkt aus den Pfarren auch die Bereitschaft geäußert wird, wir nehmen auch Menschen, wir kümmern uns auch um diese Menschen, die zu uns kommen würden, wirklich auch unter Umständen immer wieder zu sagen, wir tragen das nicht mit, wir sehen, was dort passiert und also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Beitrag sein
kann. Also eine starke Stimme auch von hier, von Österreich, genau, sozusagen
genau,
zu leisten.
Genau. Mhm.
Frauen haben ja oft im Camp die Verantwortung für die Kinder und sind, ich sage mal, sie sind vielleicht ein bisschen abgelenkt. Mhm. Wie geht es da eigentlich deinen Männern? Sind die da hilfloser oder resignieren die da schneller?
Alle diese Menschen sind wirklich schwerst traumatisiert. Also ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der dort nicht ganz, also schwere seelische Verletzungen davon getragen hat. Bei uns heroben waren auch, zum Teil sind wirklich auch die Väter gekommen mit den Kindern. Also ich habe eben zum Beispiel auch gemeinsam mit einem afghanischen Arzt, der selber mit seiner Familie im Camp gelebt hat, so sogenannte Elterngruppen gemacht, wo wirklich sowohl Männer wie Frauen da waren, wo wir auch daran gearbeitet haben, wie geht es ihnen im Camp mit den Kindern, wie können sie ihre Kinder unterstützen da jetzt auch. Und da habe ich schon tatsächlich auch Männer erlebt, die wirklich zutiefst erschüttert für sich einfach auch sind, weil sie einfach auch ihrer Aufgabe nicht kommen können, ihre Kinder zu schützen einerseits und andererseits wirklich zu begleiten. Also es hat ein Vater zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, ich bin so froh, dass ihr da seid, um uns zu ermutigen, sozusagen, uns Eltern und uns Kinder auch wieder zu ermutigen, weil wir können nicht mehr. Also es ist wirklich so, Kollegin von mir hat irgendwie so auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, in den Ländern sind sie ganz schwer dem Terror und dem Krieg unterworfen gewesen und hier werden sie neuerlich schwerst traumatisiert durch diese Art, wie mit ihnen umgegangen wird, durch dieses menschenunwürdige Leben. Und dann gibt es keine Zukunft, gell? Es gibt keine Idee, wo werden wir denn landen oder wo können wir uns niederlassen.
Das wäre also meine nächste Frage gewesen, weil die KNB bietet ja in Oberösterreich viele Vater-Kind-Veranstaltungen an. Und positive Vater-Kind-Beziehung ist nach unserer Erfahrung also der Schlüssel dafür, dass vor allem Burschen, gerade im Heranwachsen, eine positiv männliche Identität aufbauen können. Hast du vielleicht so eine Situation gesehen oder kann man diese Erfahrungen auf Lesbos übertragen? Oder hast du da Erfahrungen gemacht, wie Vater-Kind-Beziehungen dort gelebt werden?
Das hat tatsächlich war auch ein Teil unserer therapeutischen Kindergruppen, dass wir wirklich auch die Eltern mit einbezogen haben, praktisch denn mit den Kindern, weil es ja auch zum Beispiel im Camp selber darum geht, die Kinder haben keine Beschäftigung, sie haben zum Teil wirklich, weiß nicht, vielleicht 3 Stunden in der Woche die Möglichkeit, in die Schule zu gehen oder so. Und dass man wirklich ganz stark auch die Väter ermutigt haben, wo es irgendwie gegangen ist, wirklich mit den Kindern was zu unternehmen, mit den Kindern zu spielen, mit den Kindern zu lernen und. Und da habe ich schon einige sehr berührende Erlebnisse auch gehabt, wo Väter tatsächlich auch gesagt haben, ich entdecke sozusagen die Beziehung zu meinem Kind ganz neu. Also das ist das eine. Und auch natürlich waren ganz viele Frauen da, die gerade bei diesen Erstgesprächen waren es hauptsächlich Frauen.
Gibt man dann gestärkt noch so ein Gespräch wieder an die Arbeit für dich?
Ja.
Was sind solche positiven,
trotzdem schon.
In dieser schrecklichen Situation, was dann trotzdem wieder so positive Rückmeldungen bekommst?
Schon, das war schon ein ganz was Wichtiges, also auch so dieses Gefühl, in irgendeiner Art und Weise behilflich sein zu können, dass es da auch neue, vielleicht zu unterstützen, wie kann, also zum Beispiel, das war ein ganz was Wichtiges, glaube ich, was die sogenannte Psychoedukation gibt es ja in der Psychotherapie oder in der psychologischen Begleitung, den Eltern auch zu erklären, was ist denn mit eurem Kind sozusagen, mit der Seele eures Kindes passiert, beziehungsweise was ist in dem Nervensystem, was ist mit euch selber passiert praktisch, also auch so also in gewisser Weise gemeinsam herauszufinden, sich besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen in diesem Schrecken, der ihnen passiert ist, und ihre Kinder anders zu verstehen. Also die Kinder zeigen ja zum Teil ganz, ganz große, nennen wir es jetzt mal so, Verhaltensauffälligkeiten, die aber vollkommen verständlich sind aufgrund der Traumatisierung. Die reden zum Teil nicht mehr, die Kinder haben, haben massivste Aggressionsausbrüche, zum Teil einfach so dieses, ich komme einfach mit mir und der Welt nicht mehr zurecht, die sie irgendwie noch irgendwie versuchen zu wehren. Das haben wir jetzt nochmal vielleicht auch bei den Männern. Diese ganzen jungen Männer, die dort sind, diese Situation habe ich auch noch gar nicht geschildert, wenn man sich vorstellt, die sind, da gibt es Zelte, da sind 150 junge Männer in einem Zelt. Das Einzige, was ihnen gehört, ist sozusagen das Bett. Also da sind 150 Stockbetten drinnen. Kein Sessel, kein Tisch, kein Kasten. Das heißt, da gibt es ja, und die haben nichts zu tun sozusagen. Sie haben nichts zu tun und sie haben keine Aussicht auf Verbesserung. Also das heißt, dass es da natürlich auch eine, so eine,
also.
Ja, also das ist das eine, und auch wirklich so keinen Platz für sich zu haben, keine Möglichkeit, irgendwie sich auszudrücken, keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, was da passiert. Also das heißt, einfach eine schreckliche Situation, die es zu bewältigen heißt. Und da einfach ganz vieles dann natürlich auch unter Umständen über Gewalt ausgetragen wird, beziehungsweise Menschen einfach wirklich auch neuerlich ganz seelisch schwer verletzt werden, untereinander natürlich auch. Gell? Aber da, jetzt auf deine Frage, da habe ich zum Beispiel so berührende Erlebnisse gehabt, dass eben zum Beispiel Medical Volunteers versucht, dann junge Leute heroben eine Tätigkeit zu geben, zum Beispiel, dass die eben so ein Sicherheitsdienst waren heroben oder Dolmetscher bei uns waren oder in der Kinderbetreuung haben wir es zum Teil auch wirklich eingesetzt. Da waren eine ganze Menge junge Männer, die dann auch also ihre Sprachen, manche von denen kennen Englisch. Und bei jedem Gespräch haben wir irgendwen von diesen jungen Leuten gehabt, die unsere Dolmetscher waren, ob das jetzt Farsi war oder Arabisch oder im Lingala ist die Sprache im Kongo. Und das war für mich ja sehr berührend, wo ich so das Gefühl gehabt habe, es würde an manchen Punkten so leicht gehen, sozusagen auch Unterstützung möglich zu machen. Und so diese eine sinnstiftende Arbeit, also wir haben dann einige gehabt, die wirklich das Gefühl gehabt haben, endlich können wir wieder was tun. Und das war, also das zum Beispiel auch was für mich sehr berührend und auch beglückend war, sozusagen. Ja.
Das sind ja dann sehr bewegende Schilderungen, sage ich mal. Eigentlich Eindrücke, die man mit Worten wahrscheinlich schwer beschreiben kann, aber wenn man das nicht selber gesehen hat. Sehr spannend. Ich sage mal, danke für diese Einblicke. Vielleicht nur eine Schlussfrage. Was sind deine nächsten persönlichen Ziele?
Im Augenblick bin ich dran. Also es ist so, seit einem guten Jahr bin ich als Lehrtherapeutin an der Uni in Krems tätig. Und da versuche ich jetzt gerade einen Weg zu finden, wie man, also als Multiplikatorin sozusagen, wie kann man junge Leute finden, die auch jetzt helfend zum Beispiel in Lesbos tätig sind, wo ich von heroben sozusagen auch unterstützend tätig sein kann. Und bin auch der jungen Psychologin, die hauptamtlich auf Lesbos arbeitet. Wir arbeiten auch immer wieder über Zoom an diesen Konzepten, an den Elternberatungskonzepten. Und das macht mir eigentlich auch rechte Freude, dass ich von hier oben auch noch in irgendeiner Art und Weise mit tätig sein kann, um da was voranzubringen.
Dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg, viel Glück für deine zukünftigen Projekte.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörer und Hörerinnen, das war wieder eine Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Episode. Euer Klaus Mastalier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast-Team.